Guten Morgen, ich brauche einfach die Hilfe des Heiligen Geistes, sonst schaffe ich das nicht, was ich da quasi auf dem Herzen habe. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der beste Ermutiger bist, dass du derjenige bist, der unser Herz reinigt und wiederherstellt, sodass wir wirklich den kompletten Zugang zu dir haben, Herr. Danke, dass du uns begegnest durch Geistesblitze und ich weiß, wenn sowas kommt, dass du da bist, dass du ganz nahe bist. Danke, Herr, und wir brauchen deine Hilfe und deine Unterstützung. Danke, Herr. Amen. Ja, was erwartet ihr? Ja, nach der steile Vorlage von der Anna letzte Woche am Sonntag, eine wunderbare Predigt, die mir echt tief ins Herz gegangen ist und mich bewegt hat. Und ich möchte weiterfahren mit dieser Predigtreihe, die gestartet wurde, Gemeinde in Bewegung. Das ist etwas, wo man sehr viel hineininterpretieren kann, das ist völlig klar. Und ich bin froh und dankbar, dass wir hineinkommen können durch das Wort Gottes, was da eigentlich gemeint wird. Unser heutiges Thema, der Markus hat schon gesagt, das ist die nächste Folie, bleibe nicht stehen. Bleibe nicht stehen. Was soll uns das schon sagen? Bleib nicht stehen, ja. Als ich über so Siegertypen nachgelesen habe, was die so an Zitaten und so weiter von sich gegeben haben, wurde ich erinnert, weil ich ein Zitat gelesen habe von Armin Harry. Ich weiß nicht, ob Armin Harry für euch noch ein Begriff ist. Der ist in den 60er Jahren, das heißt 1960 war in Rom, ich glaube die Olympiade, wenn mich nicht alles täuscht. Und er hat als erster Mensch die 10 Sekunden Grenze geknackt. Als erster Mensch ist er in 10 Sekunden diese 100 Meter gelaufen. Und dann sagt er, als ich über sein Zitat, die meisten Kämpfer und Siegertypen kommen aus hungrigen Bevölkerungsschichten, nicht aus Satten. Was sagt uns das? Also mich hat es letztendlich insofern überrascht, dass das im Prinzip ein Gedanke Gottes ist. Er möchte mit den Armen und Schwachen diese Welt umtreiben, das Reich Gottes bauen. Und vielleicht nimmt er gerade so einen armen, nicht gesättigten Kämpfer bzw. Menschen, um ihn auf den Weg zu bringen, ja, zum Sieger zu machen. Warum sage ich das? Weil wir uns auch in einem Wettkampf befinden. Und die nächste Folie ist Hebräer 12,1, das ist der Bibeltext zu der heutigen Predigt. Da steht, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will oder umstricken will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Ja, ihr Lieben, hier werden Anreize zum Ausharren beschrieben. Für mich bedeutet das, ich soll nicht müde werden. Ich soll nicht mich ablegen, sondern ich soll wirklich an dem wunderbaren Ziel festhalten, das uns gegeben worden ist durch Jesus Christus. Heimzukommen zum Vater. Meinen Blick immer auf Jesus fokussieren, also zentrieren, wie so Scharfstellen mit dem Foto, das kennen wir alle. Hier im Kapitel 11 werden die Zeugen benannt, um die es hier geht. Das ist Abel, Henoch, Noah, Josef, vorher noch Abraham und Jakob und viele, viele andere mehr. Das sind die Glaubenshelden, die im Kapitel 8 von Hebräer beschrieben werden. Und denken wir an die Propheten und deren Ausharren, dann können wir feststellen, was Ausharren eigentlich bedeutet. Das wird unter anderem auch beschrieben in Kapitel 11, Vers 36 bis 39. Ich lese es gerade mal vor. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manchen wurde gefesselt ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher im Schaf- und Ziegenfell gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellt Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Man darf sich das nicht zu Gemüte führen, weil da wirst du ja traurig, da wirst du ja, also das ist schon etwas Heftiges, was die alle erlebt haben. Wenn wir als Gläubige, als Nachfolger Jesu Christi diese Folge von Zeugen um uns haben, dann bedeutet das, dass diese Glaubenshelden eigentlich in unseren Gedanken sein sollen, dass wir an die denken, weil die haben das Ziel erreicht. Wir werden die wiedersehen. Und das ist etwas, was mich ermutigt. Ja? Hey, die haben es geschafft. Du und ich, wir sind als Wettkämpfer gemeint. Wir sind umgeben von dieser Wolke der Zeugen. Wir sollen uns bewusst sein, was diese Menschen, diese Helden im Glauben durchgemacht haben. Und das erleichtert mich in meiner Situation auch, weil ich denke immer wieder, diese Einschläge, diese Bomben, die da hochkommen, die kommen immer näher. Ja? Wie gesagt, durch diese vielen Zeugen werden wir ermutigt, um durch Glauben und Ausharren das Rennen zu gewinnen. Wie können wir uns nun auf so ein Rennen vorbereiten? Was kann man da tun? Und ich möchte kurz mal mein Lebensmotto erinnern. Das heißt, loslassen oder ablegen oder Ballast abwerfen. Das heißt, verlieren, um zu gewinnen. Also wenn wir Ballast ablegen, da können wir etwas freier auf dieses Ziel zumarschieren. Und das ist schon ein wesentlicher Teil. Wir haben viel, also ich habe viel Ballast. Einiges habe ich schon abgelegt, aber da gibt es noch Potenzial zum Ablegen. Und das hat der Herr uns wunderbar gemacht. Er hat sein Kreuz dafür bereitgestellt, dass wir das alles am Kreuz ablegen können. Wir sollen den Glauben, den die Heiligen aus Kapitel 11 hatten, sehen, damit wir erkennen, dass dieser Glaube echt nachahmungswert ist, dass der wirklich nachahmungswert ist. Und das sind Menschen, die uns als Vorbilder dienen sollen, die man nachahmen kann, die jedoch auch an manchen Situationen versagten. Das heißt, das ist bei denen auch nicht ausgeblieben, so wie es bei uns auch immer wieder ist, dass wir mal hinfallen. Aber wir sollen nicht liegen bleiben, sondern wir sollen aufstehen. Wir sollen ungehindert an diesem Lauf teilnehmen. Das bedeutet, dass alles, was uns von dem Ziel da vorne ablenkt, da links oder rechts sich aufmacht oder aufpoppt, und das möchten wir ablegen. Wir möchten uns einen Blick voll und ganz auf Jesus zentrieren. Weil das, was da so links und rechts sich aufpoppt, das sind ja so leicht umstrickende Sünden. Da, wo unser Fleisch vielleicht besonders schwach ist, dass wir da auch stolpern und fallen. Wir müssen hinschauen, verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und das Ziellinie, wissen wir, wie heißt die? Jesus Christus ist das Ziel, absolut. Jetzt möchte ich mal hineingehen in dieses Wort. Bleib nicht stehen. Was bedeutet denn das? Was geschieht beim Stehenbleiben? Beim Nachdenken über den heutigen Predigtinhalt kam mir so ein Blitzgedanke in den Sinn, ein Sprichwort, das in der heutigen Zeit nicht mehr so sehr benutzt wird, aber meine Eltern haben mir das schon noch beigebracht. Und das heißt, Müßiggang ist aller Anfang, ist aller Laster Anfang. So, jetzt habe ich es. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Vielleicht kennt das jemand von euch. An dem möchte ich etwas entlanghangeln. Hier ist Müßiggang im Sinne von Faulheit, von Trägheit gemeint. Und zwar Trägheit im Körper als auch im Geist. Nicht im Sinne, man lässt mal die Seele baumeln, ja, weil ich so viel Stress hatte gestern und so weiter, ich möchte mich einfach mal kurz ablegen. An das ist nicht gedacht. Das Sprichwort meint, dass am Anfang die Faulheit bzw. der Müßiggang bzw. die Trägheit steht, die dann, wenn wir uns da nicht lösen, alles andere an Übel nach sich zieht. Man sagt, die Wurzel des Bösen ist die Langeweile. Nichtstun ist der Weg, sich von der Realität abzusetzen und in diese sorglose Welt einzudringen oder schlimmstenfalls total abtauchen. Und wenn wir abtauchen, sind wir nicht mehr in dieser Realität, da sind wir in einer Parallelwelt. Das ist so. Die Folge von Langeweile kann sein, dass wir unsere Waffenrüstung gegenüber Satan ablegen und uns zum Chillen auf den Sofa legen. Kennen wir alles, also ich kenne das zumindest. Dadurch sind wir jedoch nicht geschützt gegenüber den Gedanken, welche auch als kleine Schlangen in unsere Gedankenwelt eindringen. Die schleichen sich so sanft ein. Und das ist etwas, was ich immer wieder entdecken kann. Sorglos geben wir uns dann diesen Gedanken hin. Und das ist die Gefahr dabei. Wenn wir etwas erkennen, und dann den zweiten Gedanken zulassen und dann wird es größer. Die Schlange bleibt nicht so klein, sondern die entwickelt sich. Und dadurch können Begierden in uns geweckt werden, welche uns in Versuchung führen. Und wie gesagt, denen wir dann erliegen und somit zum Sünder werden. Ich möchte euch gerne anhand von zwei Beispielen, an zwei Situationen aus der Bibel, dieses Stehenbleiben etwas näher erläutern. Ihr kennt alle die Geschichte von David und Bathseba. Steht in 2. Samuel 11 und 12. Da wird beschrieben, dass David einen Feldzug gegen die Ammoniter begonnen hat. Er hat den initiiert und er hat wohl auch mit Gott geredet und wusste, okay, Gott hat sein Ja dafür gegeben. Und was hat David gemacht? Er ist inzwischen zum König gesalbt worden, das war vorher schon, aber er ist jetzt eingesetzt als König. Und wie es damals normalerweise üblich war, da ist der König mit in den Krieg gezogen. Vermutlich hat es das Volk Israel auch von ihrem mutigen König, den sie ja vorher schon vielfach erlebt haben, erwartet. Möglicherweise hat David mit dieser Entscheidung, weil er ist zu Hause geblieben, er ist nicht mit in den Krieg gezogen, vielleicht hat er da nicht richtig gehört oder hat eigentlich auch gar nicht gefragt, ob er daheim bleiben soll oder ob er mitziehen soll. Normalerweise hat er Gott immer gefragt, was er tun soll. Und das geht ja mir auch so. Ich muss auch immer wieder fragen und manchmal treffe ich alleine meine Entscheidung und naja, manchmal sehe ich die Konsequenz draus. Dass er selbst mit in den Kampf hätte ziehen sollen, wird zumindest von folgender Tatsache ein bisschen unterstützt. Dass David am Nachmittag, also bei Sonnenschein hier, wirklich schön Wetter, auf dem Lager in seinem Bett liegt. Ganz faul und gemächlich. Das ist eine Geschichte. Ich sage nichts, dass man sich nicht kurz hinlegen soll, das jederzeit. Als nächstes finden wir David umhergehend auf dem Dach. Das ist wie ein Aussichtspunkt. Und er lässt seinen Blick in die Ferne schweifen und sieht die Bathseba. David erblickt sie, die badende Bathseba, wahrscheinlich gar nicht so arg weit weg. Eigentlich müsste er wegsehen und seinen Geist reinigen. Das wäre eigentlich ein Mann nach dem Herzen Gottes, so kennen wir ihn. Und das würden wir erwarten von so einem Mann nach dem Herzen Gottes, dass er seinen Blick korrigiert, dass er seine Sinne schärft und wieder klar denken kann. Doch er wendet seinen Blick nicht ab. Offensichtlich ist der der starke David hier etwas lasch, etwas träge geworden. Und David ist wirklich, wie soll ich sagen, er ist verantwortlich, er hat die Macht und die Autorität über sein ganzes Volk. Und das bedeutet aber auch, dass er das Volk schützen soll. Er soll seine Untergebene schützen. Und in diesem Fall müsste er seine Bathseba, also die zu seinem Volk gehört, auch schützen vor sich selbst. Als klar ist, dass Bathseba verheiratet ist, aber ihr Mann sich im Kampf mit den Amoritern befindet, verliert doch dieser David jegliche Scheu. Er lässt die Bathseba zu sich in den Palast kommen. Und mit dem Gedanken der Versuchung tatsächlich nachzugeben. Als sie später, diese Bathseba, dann schwanger wurde, sendet sie jemanden zu David, um ihm mitzuteilen, dass sie schwanger geworden ist. Also die war nur eine kurze Zeit bei David. Und daraufhin entwickelte er einen Plan. Offensichtlich ist er wieder wach geworden. Wie er möglichst unbeschadet aus der Sache rauskommen kann. Er lässt Uriah von der Kriegsfront in seine Heimat rufen, damit er bei seiner Frau sein kann, dass möglicherweise diese Schwangerschaft auf den Uriah zurückführen könnte. Doch Uriah ist ein sehr taffer Soldat, der leidet mit, wenn seine Mitkameraden draußen auf dem Feld im Kampf stehen, und dann sagt er, hey, das kann ich nicht bringen gegenüber meinen Kumpels, dass ich lustvoll bei meiner Frau liege und ihr steht im Kampf. Das ist etwas, was David als Plan A geplant hat, und der ist nicht aufgegangen. Und was macht er? Er zieht sofort den Plan B raus. Durch Joab, den Heerführer, lässt er Uriah an die vorderste Linie stellen, wo er getötet werden soll. Das müsst ihr einfach mal nachlesen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, also perfide im Prinzip, was da David betreibt. Und das ist dann auch gelungen. Der Uriah wurde getötet. David, sein Versagen ist im Moment noch ein bisschen verdeckt geblieben, im Verborgenen geblieben. Doch Gott wird noch alles aufdecken. Nachdem Uriah getötet wurde, trauerte Bathseba um ihren Mann. Nach dieser Zeit heiratete David die Bathseba. Der Sohn wurde geboren, das uneheliche Kind wurde innerhalb dieser geschlossenen Ehe jetzt geboren. Und David glaubt, jetzt sei nun alles in Ordnung. Jetzt hat er es geschafft, also kann er wieder aufrecht gehen. Doch das Kapitel schließt mit Gottes Urteil. Was David getan hat, war einfach böse. War einfach böse. Und es war Sünde. Der Aufnahme, das weiß ich nicht. Okay, wir probieren's. Also Prophet Nathan hat die bittere Aufgabe, dem David zu sagen, dass er total falsch gehandelt hat. Er hat ihm ein Gleichnis, eine Geschichte vorgetragen, und anhand dessen ist dann David hellhörig geworden. David, anhand von den Zusagen bzw. Weisungen von Nathan, erkennt seine Sünde und bekennt seine Sünde vor Gott. Und es tut ihm unendlich leid, natürlich. Wir wissen das auch aus der Bibelgeschichte. Doch das Gericht ist deswegen nicht hinfällig. Gott hat ein Gericht über David ausgesprochen. Aber zuletzt finden wir David, wie er nun mit Gefolge, also mit Anhang, dem Ruf Joabs folgt, weil Joab hat diese Hauptstadt nahezu eingenommen von den Amoritern, und Joab wollte ihm diesen endgültigen Sieg nicht wegnehmen, sondern er wollte diesen Sieg seinem Herrn, seinem König überlassen. So treu waren die damals. Ja, David wird aktiv, lässt seinen Müßiggang hinter sich. Und jetzt gibt Gott, unser wunderbarer Herr, ihm diesen kompletten Sieg mit einer Riesenbeute. Und das zeigt uns, dass der Herr Kraft, Gnade und Güte und Gelingen auf dem Weg schenkt, den er für uns vorgesehen hat. Das ist nämlich jetzt der Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat. Nicht der Ausflug auf das Dach, um in die Gegend rumzuschauen. Und diesen Weg, der für uns vorbestimmt ist, der für dich gelegt ist, den müssen wir auch gehen. Genau diesen Weg. Wenn wir auf diesem Weg sind, dann dürfen wir zuversichtlich sein. Als zweites Beispiel möchte ich, oder zweite Situation möchte ich ganz kurz erinnern an die eherne Schlange und das tödliche Gift. Das Volk war in der Wüste. Und wir haben es heute früh schon gehört im Vorgebet, ja, dass dem Volk diese Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht vorausgegangen ist. Also Gott war mit ihnen. Und zwischendurch haben die natürlich auch gelagert. Und bei so solchen Lagerungen, was kann da passieren? Man sitzt da so fröhlich beieinander am Feuerabends noch und erzählt sich die Geschichte, ja, wie das war damals in Ägypten. Super Fleischtöpfe und so weiter. Und es hat die entzündet, die Herzen entzündet, sodass sie angefangen haben zu murren. Und so haben quasi gemurrt gegenüber Gott. Und aufgrund dieses Murrens kamen unter sie feurige Schlangen. Und zwar jede Menge Schlangen. Als die Schlange biss, wehrten sich die Gebissenen. Sie haben wahrscheinlich das ausgesaugt oder vielleicht amputiert oder sonst irgendwas, verzweifelt gegen die Wirksamkeit von diesem Gift. Doch es war alles vergeblich. Und nachdem Mose die erhöhte Schlange aufgerichtet hat und die Maßgabe preisgab, dass das Volk, die gebissen wurden, auf diese Schlange schauen sollen, damit eben das Gift nicht wirkt, dass sie überleben können, das hat sie gerettet. Und ich denke, warum kamen diese Schlangen? Offensichtlich hat Gott sie nicht zurückgehalten. Vielleicht waren die vorher schon in der Nähe, das könnte ja sein. Und Gott hat vermutlich seinen Schutz weggenommen, sodass die vollen Zugang hatten auf diese Menschen. Also Gott hielt diese Schlangen nicht zurück. Die Schlange, der Teufel, und da möchte ich kurz darauf eingehen, wird immer versuchen, dein ganzes Umfeld und deine eigene Person anzugreifen. Wie gesagt, für die Israeliten da in der Wüste kam die Rettung durch die erhöhte Schlange. Und Jesus Christus ist für uns auch am Kreuz gestorben, wie diese aufgerichtet worden, wie diese erhöhte Schlange, ja, dass wenn wir tatsächlich in Schwierigkeiten sind oder generell unterwegs sind, dass wir auf Jesus ans Kreuz schauen. Weil dort haben wir diese Gnade, diese Liebe, diese vollkommene Liebe vom Vater erlebt. Dort ist es geschehen, sodass wir gerettet werden. Christus wurde erhöht und für uns zur Sünde gemacht. Was ich brauche, ist der Blick auf Jesus. Ich möchte die zwei Geschichten so stehen lassen, weil dort, wo die geruht haben, kam irgendwie immer so eine kleine Schlange rein. Und jetzt möchte ich mal den Blick weiten in eine Situation rein, und damit wir lernen können, wie wir mit Schlangen überhaupt umgehen sollen. Und da gibt es ein gutes Beispiel, und zwar von Paulus, der auf einer Reise nach Rom war. Er musste nach Rom, weil er angeklagt war, er war Gefangener und musste dort sich rechtfertigen. Kurze Vorgeschichte. Paulus kam als Gefangener mit weiteren Gefangenen auf ein Schiff, Die Schiffsreise, also es steht alles in Apostelgeschichte 27 und 28. Die Schiffsreise nach Rom war schon eine ganz schwierige Geschichte. Absolut mühsam. Es war schon Herbst und Richtung Winter. Voller Unbehagen. Und obwohl Paulus schon geahnt oder wusste, was da alles passieren wird und die Besatzung gewarnt hatte, fuhren die trotzdem los. Sie ließen sich von dem leichten Südostwind, der sie Südwind Richtung Rom treibt, irritieren. Und in Apostelgeschichte 24, Vers 14 steht: Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über sie herein. Der gefürchtete Nordostwind, der natürlich nicht geeignet ist, um nach Rom zu kommen. Sie erlitten unterwegs Schiffbruch und erlebten Rettung. Und letztendlich sind sie gestrandet auf Malta. Steht in Apostelgeschichte 28, Vers 1 bis 8. Als sie gestrandet waren, und das ist das Interessante dabei, die haben 276 Leute dabei gehabt, einschließlich der Besatzung und den Gefangenen, alle wurden gerettet, alle. Und Paulus hat vorher noch zu der Mannschaft gesagt, hey, bleibt beieinander, nehmt irgendwie, wenn das Schiff auseinandergeht, irgendwie ein Holzstück und lasst euch davon hintreiben. Es wird keiner ein Haar verlieren. Hammer. Ja. In Vers 3, Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen, weil die Inselbewohner hatten Feuer gemacht. Es war kalt, es war nass, es hat geregnet und dann wollten die den Überlebenden etwas Gutes tun. Und Paulus in seiner Tat, er trug ein Reisbüschel zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endlich sein Leben. Was macht Paulus? Vers 5. Paulus schüttelt das Tier ab. Richtig, also so richtig abschütteln. So dass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste geschehen. Und ich bin überzeugt, dass die Inselbewohner genau wussten, was die Schlange für ein Gift trägt. Und das wird nachher ein bisschen oder jetzt ein bisschen erläutert. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Außergewöhnliches oder nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus muss ein Gott sein. Wir wissen, die hatten Gott noch nicht kennengelernt. Sie haben vorher von dieser Göttin der Vergeltung gesprochen, also haben sie wahrscheinlich viele Götzen gehabt. Wichtig ist, und zu wissen, dass unsere Nähe zu Gott, dem Teufel, ein Dorn im Auge ist. Absolut, er liebt es überhaupt nicht, er hasst es. Und da setzt er alle Mittel ein, um uns aus der Nähe Gottes wegzubringen. Und das können wir auch bei Eva im Paradies sehen. Obwohl er sie wirklich alle Früchte zur Verfügung hatte. Alle, der ganze Garten war voll Früchte und hat nur eine Order gehabt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen soll sie nichts nehmen oder beide nicht. Und sie ist der Versuchung der Schlange erlegen. Auch können wir das vorher in der Geschichte vom David erkennen, als er in Jerusalem war, wo er zu Hause war. Der hatte zwei Frauen, mit denen er verheiratet war, im Haus und hatte noch einige Nebenfrauen, die sicherlich auch in der Nähe waren. Und trotzdem schaute er auf Bathseba. Also weiß nicht, wahrscheinlich geht es uns auch so in solchen Situationen. Wir möchten noch mehr haben. Oder das, was im Nachbarsgarten ist, das sieht grüner aus als das, was bei mir im Garten wächst. Also ich weiß es nicht, was da dahinter steht. Das ist wohl diese Schlange, die uns da verführen will. Ja, Paulus begegnet dieser Schlange total anders, als das in den zwei Beispielen vorher genannt wurde. Er schüttelte diese Schlange ab. Ich glaube nicht, dass der einen Aufschrei machte und sagt, sonst irgendwas, oder zum Herrn gebetet, Herr, bewahre mich. Nee, er wusste, was geschieht. Er wusste, dass sein Herr in ihm ist, dass sein Herr mit ihm ist. Was kann das für dich und mich bedeuten? Was soll uns das sagen? Dieses Stehenbleiben oder Nicht-Stehenbleiben. Das heißt, nicht stehen bleiben, damit wir nicht träge werden. Nicht stehen bleiben, ja, damit wir nicht große Langeweile produzieren und uns Gedanken machen, die nicht unsere Gedanken sein sollten. Und in diesen Gedanken, in diesen Spielen, ja, das sind virtuelle Spiele, da beginnt das Kopfkino interessanterweise sich, ja, zu bewegen und uns Dinge vorzumachen, die alle nur gut sind. Und ich bin überzeugt, wenn wir wissen, dass es sich um diese Schlange handelt, dass wir befähigt sind, die Taktik des Feindes, die Taktik der Schlange zu durchschauen. Weil die Schlange, was hat sie eigentlich Besonderes vor? Sie möchte immer nur Angst machen. Immer nur Angst machen. Und das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Lasst uns das tun, was Paulus tat. Er schüttelte die Schlange ab und danach diente er den Inselbewohnern mit Vollmacht. Der hat die Inselbewohner, da war einer, die sind aufgenommen worden bei einem reichen Mann auf seinem Gut und dessen Vater war krank und dann hat er zuerst mal mit Gottes Hilfe eben diesen Vater geheilt. Und als die Bewohner das gesehen haben, ist es natürlich in Windeseile über die ganze Insel weg. Und die haben alle Kranken gebracht. Und was ist geschehen? Es steht im Wort, und er hat alle geheilt, dieser Paulus, im Namen Jesu. Und das möchten wir hier auch erleben. Genauso, dass unsere Kranke nicht mehr krank sein müssen, sondern dass Kranke geheilt werden. Das sollen wir auch tun, indem wir mit Worten des Glaubens dem Teufel gebieten. Als Jesus in der Wüste war und unter Versuchung stand vom Teufel, der Teufel hat ihm auch Dinge schmackhaft machen wollen. Wirklich großartige Dinge, wo man auch erliegen könnte. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat dem Teufel immer geantwortet mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat Kraft für uns. Das ist entscheidend. In Jakobus, Kapitel 4, Vers 7, da steht, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er fliehen. Unterstellt euch Gott, er ist unsere Autorität, unsere Kraft, unsere Herrlichkeit und widersprecht dem Teufel, ja, widersteht ihm, dann muss er von euch fliehen. Also, wir können mit all der Kraft, mit all unserem Glauben ganz klar sagen, weiche von mir, lasst meine Familie in Ruhe, lasst meine Ehe in Ruhe, lasst mich selbst in Ruhe, weiche von mir. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder machen, das müssen wir lernen. Vielleicht ist das auch ein Lernprozess, ja. Wir wollen unseren Blick immer wieder auf Jesus richten, um eben diesen Versuchungen standzuhalten. Wer von uns möchte in Bewegung bleiben und möchte Jesus täglich nachfolgen? Täglich? Halleluja! Ja, wir sind am Ende der Predigt. Ich möchte noch beten. Herr, wir erkennen, dass es uns in deiner Nähe gut geht. Herr, das ist der Nachweis, das haben wir erlebt und erleben wir immer wieder. Und danke, dass du auch heute, an diesem heutigen Tag, wenn wir das erleben, deine Nähe suchen, Herr, dass du rufst, komm, folge mir nach. Herr, und das ist ein Ruf hinein und der kann in nächster Woche auch zu deinem Nachbar folgen, indem du mit ihm Kontakt hast, dass Jesus ruft, komm, folge mir nach. Herr, und wir möchten unterwegs sein mit diesem Ruf, den du hineinsprichst in diese Welt, in diese ja, sündige, untergehende Welt, Herr. Komm, folge mir nach. Herr, und wir möchten die Ersten sein. Wir möchten dabei bleiben. Wir möchten das Ziel mit dir erreichen, Herr. Herr, und wenn heute jemand da ist, der diesen Ruf hört, komm, folge mir nach, der darf gern jetzt auch seine Hand heben, um zu zeigen, ja, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Das ist wichtig, das ist so wichtig, so wichtig. Lass diesen Tag, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, nicht vorübergehen, sondern nimm diesen Ruf ernst, komm, folge mir nach und sag ja, ganz einfach ja. Und es ist so, dieses Herz unseres Vaters im Himmel, das schreit sprichwörtlich nach dir, nach dir, nach deinem Namen. Und das steht auch im Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ja, damit du auch Gelegenheit hast, ja zu sagen. Ich kenne dich und ich liebe dich von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass es du bist, der heute noch Menschen rettet, Menschen heilt und deine Gnade fließt und fließt. Danke, Herr. Amen.